Hallo Andreas.
Hallo Doris.
Wieso haben die Großkinobetreiber denn da Klage eingereicht? Worum ging es da genau?
Naja, sie haben primär geklagt, weil sie gerne kein Geld mehr dafür bezahlen wollen, dass über die deutsche Filmförderung Filme gefördert werden, die am Ende an den Kinokassen nichts einspielen, um uns ganz klar auf den Punkt zu bringen. Und aus Perspektive der Kinobetreiber ist es natürlich erstmal durchaus verständlich, ich sage jetzt erstmal ganz vorsichtig, ja, aus ihrer Perspektive, warum soll ein Kinobetreiber eine Zwangsabgabe entrichten an den Bund für eine kulturelle Filmförderung, wo kleinere Projekte gefördert werden, Filme, die keinerlei Aussicht darauf haben, ein großes Publikum an den Kinokassen zu finden, also letzten Endes sich für den Kinobetreiber nie rechnen werden, selbst wenn er sie in sein Programm aufnehmen würde, was UCI jetzt als derjenige, der Hauptklagegegenstand war, ja sowieso nie machen würde bei solchen kleinen Filmen. Das ist eigentlich der Hintergrund für diese Klage gewesen. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, das ist ja aber keine reine Kulturförderung, die der Bund dort betreibt, sondern es ist ja eben auch eine Wirtschaftsförderung und durch diese Mischform ist es eben durchaus gerechtfertigt, dass eben alle Leute, die von diesem System profitieren, am Ende auch etwas dafür einzahlen müssen. Denn UCI profitiert ja dann am Ende durchaus auch davon, wenn Bulli Herbig, Til Schweiger oder Fuck You Goethe halt Millionen Leute in die Kinos locken und am Ende dann eben doch in die Kinokassen der Kinobetreiber einspielen. Und da muss man vielleicht auch noch ergänzend dazu sagen, warum ich persönlich diese Klage etwas schief fand, weil man kann natürlich sagen, das rechnet sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht. Man muss natürlich unter anderem Aspekt dann auch sofort betonen, die Kinobetreiber profitieren ja selbst auch von dieser Filmförderung. Also die FFA, die Deutsche Filmförderanstalt, schüttet auch wiederum Geld an die Kinos aus. Die Kinos sind auch staatlich subventioniert, indem sie selber eine verminderte Mehrwertsteuer auf die Kinokarten bezahlen müssen, nur 7% statt der 19%. Also so ein bisschen beißt sich die Katze dort selbst in den Schwanz, wenn UCI einfach behauptet, das rechnet sich für uns alles nicht, was der Staat dort macht und deswegen möchten wir das nicht mehr weiter bezahlen.
Und ein bisschen ist es ja vielleicht auch so, also selbst wenn das jetzt laienhaft ausgedrückt ist, man braucht diese Filmförderung ja gerade für kleine Filme, weil die eben niemals in den großen Kinos laufen und Geld einspielen würden auf andere Art und Weise oder irgendeine Aussicht haben, ihre Kosten wieder reinzukriegen, oder?
Das ist völlig richtig. Nur UCI in dem Fall natürlich völlig egal. Aber du hast es ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Stellen wir uns mal den Fall vor, das Bundesverfassungsgericht hätte das Filmfördergesetz heute gekippt, hätte es nicht für verfassungskonform erklärt. Wir hätten über Nacht eine Situation in Deutschland gehabt, die komplette Filmförderung aus den Angeln gehoben hätte. Zumindest weite Teile davon. Denn es geht da um einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe, so um die 90 Millionen Euro sind das, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, was über diese Kinobesitzer wieder reingespielt wird in die Filmförderung. Das ist ein beträchtlicher Batzen von dem ganzen Geld, was über die FFA und auch über die regionalen Filmförderungen ausgeschüttet wird. Und wenn das auf einmal weggefallen wäre, hätten wir es mit einer Situation zu tun gehabt, wo wir im Prinzip über die komplette Filmförderung neu hätten nachdenken müssen, weil es sie auf einmal nicht mehr gegeben hätte. Man kann das natürlich nicht mit so einer Holzschnittaktion vom Zaun brechen, indem man einfach sagt, so, wir reißen jetzt alles ein, was wir haben, die ganze kulturelle Vielfalt, die dadurch auch ermöglicht wird, über Nacht einfach weg. Das kann natürlich nicht das Konzept sein.
Nun war die Entscheidung ja tatsächlich, dass die Filmförderung rechtmäßig ist. Somit bleibt also die Abgabe auch bestehen für die Kinobetreiber. Kann man generell sagen, das ist jetzt gut für die Filmemacher?
Das kommt drauf an, was man jetzt daraus macht. Das ist jetzt keine besonders kluge Antwort, aber es ist natürlich tatsächlich so, wenn jetzt sich die Leute hinstellen, wie das ja generell in der deutschen Filmbranche manchmal der Fall ist, und man sich gegenseitig auf die Schulter klopft und sagt, es ist doch alles gut so, wie es ist. Ne, das Gesetz ist konform, das Bundesverfassungsgericht gibt uns recht, jetzt lassen wir alles so, wie es ist. Das wäre fatal in meinen Augen, denn es besteht wirklich Bedarf, da mal rüber nachzudenken, was man eigentlich mit dieser Filmförderung möchte. Das ist ja so eine Verquickung, die wir in Deutschland haben, ein ganz komplexes System von einerseits wirtschaftlicher Förderung, wenn man sagt, wir wollen regionale Standorte unterstützen, Geld wieder in die deutschen Unternehmen pumpen, die vor Ort die Filme produzieren, und andererseits so einer Gemengelage von einem kulturell wertvollen Medium, das man damit unterstützen und erhalten möchte, für das es aber letzten Endes nie, also seitdem es diese Filmförderung gibt, eigentlich nie wirklich handfeste Kriterien gab, nach denen man das beurteilen sollte. Wir haben ja dieses Filmfördergesetz im Prinzip seit Ende der 60er Jahre, seit 1967 gibt es das, und seit Damals ist es im Prinzip eigentlich auch in der Form, wie es existiert, kaum verändert worden, mit minimalen Abweichungen vielleicht. Da gibt es zwei unterschiedliche Wege, um an Förderung zu kommen. Das ist einerseits die Referenzförderung, das heißt also, man hat einmal schon einen erfolgreichen Film gedreht und hat dann das Recht, Geld zu bekommen für sein Nachfolgeprojekt. Ja, und diese Referenzen, die können darin bestehen, dass man zum Beispiel auf Festivals erfolgreich war mit einem Film oder dass man ein Prädikat der Filmbewertungsstelle erhalten hat und der Film als besonders wertvoll eingestuft wurde oder dass man eben auch besonders erfolgreich war an der Kinokasse. Wenn man diese Kriterien erfüllt, hat man immer automatisch Anrecht auf die Förderung seines nächsten Projektes. Es gibt aber neben dieser Referenzförderung ja auch noch die sogenannte Projektmittelförderung. Und das ist vielleicht das, was für Außenstehende am wenigsten durchschaubar ist und was ich persönlich auch so schwierig finde, weil dort so ja gesichtslose Gremien letzten Endes darüber entscheiden, was gefördert werden soll und was nicht gefördert werden soll. Und da sitzen halt von den ganzen Lobbyisten der unterschiedlichen Berufssparten über politische Vertreter, über Mitglieder der unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften, von Kinobetreibern bis hin zu Kritikern, sitzen dort Leute drinnen, eine Vielzahl von Leuten, die letzten Endes darüber entscheidet. Und dann passiert natürlich immer das, was bei größeren Gremien passiert, dass alle Leute ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Die Leute vom Fernsehen habe ich natürlich noch erwähnt, die eine ganz wichtige Rolle spielen dabei. Jeder guckt auf seinen eigenen Kuchen und achtet darauf, was am Ende der Verwertungskette für ihn Nutzbares dabei rauskommen soll. Und das Ergebnis ist so eine Art Gießkannenprinzip, wie wir es ja seit vielen Jahren in der deutschen Förderung haben, wo Geld auf viele Filme verteilt wird in unterschiedlichen Größenordnungen und man am Ende eigentlich keine klaren Kriterien hat, was man dort eigentlich genau fördern will. Ja, was unterm Strich am Ende ein kulturell wertvoller oder förderfähiger Film sein soll. Das ist letzten Endes etwas, was total offen ist und worüber es eigentlich eine Debatte bräuchte, die auch öffentlich geführt wird. Und meine Angst ist jetzt aber eher tatsächlich, dass wir mit diesem Gerichtsurteil so eine Art Heiligenschein für das geltende Gesetz bekommen und dass wir diese notwendige Debatte nicht breiter führen werden.
Glaubst du, dass selbst wenn es diese Debatte gäbe, dass man irgendwann zu einem Punkt kommt und sagt, es gibt jetzt die 12 Punkte, wenn ein Filmemacher ein Exposé einreicht und das entspricht diesen 12 Punkten, dann kriegt er Geld dafür? Ist das berechtigt? Glaubst du, das ist wahrscheinlich?
Ich weiß es nicht, ob das am Ende wirklich zu so einem Kriterienkatalog führen muss oder ob wir nicht eher über ein unabhängigeres Gremium zu Ergebnissen kommen könnten, die vielleicht die Situation des deutschen Films auch international wieder verbessern könnten. Die Kriterien sind ja immer nur das eine, aber wenn du dir die Personen anschaust, die dahinter stehen, dann vertreten die ja immer Interessen. Und sobald jemand von einer Fernsehanstalt kommt, wird er immer die Vermarktung des Films im Fernsehen vor Augen haben. Und sobald jemand aus einer AG Dokumentarfilm kommt, wird er sich dafür einsetzen, dass eben auch verstärkt Dokumentarfilme gefördert werden. Und so zerrt man halt an verschiedenen Seiten. Was wir vielleicht eher bräuchten, wäre eine Art Gremium, das unabhängig von solchen wirtschaftlichen Interessen, die dabei immer eine Rolle spielen, darüber entscheidet, was wollen wir eigentlich im Bereich des deutschen Films wirklich fördern und wie schafft man es vielleicht auch, die Projekte zu finden, die es dann auch ermöglichen würden, dass deutsche Filme vielleicht auch international wieder größere Aufmerksamkeit finden werden. Ich weiß, das ist letzten Endes ist das ein Kampf gegen Windmühlen, den man da führt, weil deutsche Filme es immer schwer haben werden, selbst wenn sie gut und inhaltlich klar durchdacht sind und auch ein künstlerisches Konzept dahinter steht, bleibt der Markt für die Filme ja immer sehr klein. Das muss man sich ja auch vergegenwärtigen. Ein deutscher Film, was hat er? Der hat die maximale Aussicht irgendwie auf 100 Millionen Zuschauer oder Bewohner überhaupt in Deutschland, Österreich, vielleicht noch der Schweiz, wenn man das dazu nimmt. Und wenn der am Ende vielleicht 1 Million Zuschauer hat, dann wird man immer schon sagen, dass das ein sehr erfolgreiches Projekt gewesen ist. Das ist natürlich im Vergleich zu amerikanischen Großproduktionen alles ein riesiger Witz, die mit dem englischsprachigen Markt eine viel, viel größere Verbreitungskette ins Auge nehmen können und deswegen halt auch viel mehr Geld in die Hand nehmen können, um Filmprojekte zu realisieren. Wenn wir über 4 oder 5 Millionen Budget eines Films reden, dann ist das ja unglaublich viel Geld. Ja, das muss man erstmal zusammenbekommen in Deutschland, um einen Film zu finanzieren. Im amerikanischen Markt ist das ein Witz, ja, damit fängt ja nicht mal jemand an zu drehen.
Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, dass Großkinobetreiber weiterhin Geld für die Filmförderung in Deutschland bezahlen müssen. Ob das nun immer gut ist für deutsche Filmemacher, darüber habe ich zusammen nachgedacht mit Andreas Kötzing. Vielen herzlichen Dank dafür.
Gerne.